Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag. Es ist schon viel gesagt worden zur katastrophalen Lage von Solo-Selbstständigen aus dem Theaterbereich, von Sängerinnen oder Schauspielerinnen ohne festes Ensemble zum Beispiel. Heute macht eine Gruppe auf sich aufmerksam, die sich selbst als unsichtbare, unverzichtbare bezeichnet. Die Autorinnen und Autoren, die fürs Theater schreiben. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem in Kultur heute, Corpus Christi kommt ins Kino, mal wieder ein kleines Filmwunder aus Polen. In Erfurt hat sich die neue Initiative HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen vorgestellt. Und Stimmen zur Cancel-Culture-Debatte aus den USA.
Siamo qui e ce l'abbiamo fatta.
Wir sind da und wir haben es geschafft. Das waren die ersten Worte gestern beim Filmfestival in Venedig von der Juryvorsitzenden und Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett. Dass man da ist, wieder da ist, noch da ist, ist für die Kultur in diesen Wochen immer noch nicht selbstverständlich. Venedig ist das erste unter Corona-Schutzbedingungen spielende Filmfestival. Im vergangenen Jahr lief dort in der renommierten Reihe Orizzonti ein Film, der jetzt und inzwischen hochdekoriert in die deutschen Kinos kommt. Corpus Christi, ein Film des polnischen Regisseurs Jan Komasa, wurde seither in über 50 Länder verkauft, hat bei den polnischen Filmpreisen 15 von 20 Auszeichnungen abgeräumt und ist auch für den Auslands-Oscar nominiert. Die Kritik lobt, der Film entwerfe auch ein differenziertes Zeitbild der polnischen Gesellschaft. Katja Nikodemus hat ihn für uns gesehen.
Es gibt solche Filme, die wie ein Geschenk wirken, das vom Himmel gefallen ist. Und dieses Bild scheint bei dem polnischen Film Corpus Christi auf besondere Weise zu passen. Sein Held ist Daniel, ein junger Straftäter in einem Jugendgefängnis. Hier sind die Sitten rau, werden Insassen gequält und verprügelt. Die Begegnung mit dem Gefängnispfarrer wird Daniels Leben verändern. Er findet zum christlichen Glauben und er findet Halt im Ritual der Messe.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Bevor wir beginnen, möchte ich euch etwas sagen. Ich will hier nicht einfach irgendwas runterbeten oder so. Und ich hoffe zutiefst, ihr seid nicht hier, um einfach nur rumzustehen.
Daniel möchte Pfarrer werden. Doch Straftätern ist der Weg zum Priesterseminar versperrt. Nach seiner Entlassung verschlägt es den jungen Mann in ein abgelegenes Dorf, wo er sich als Geistlicher ausgibt. Als der örtliche Pfarrer erkrankt, übernimmt er dessen Vertretung. Bei seiner ersten Messe ist er noch nervös und auch am Timing hapert es noch ein wenig.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen.
Zunächst scheint die kleine Gemeinde noch irritiert zu sein von den unorthodoxen Methoden des jungen Geistlichen. Aber langsam gewöhnt man sich an den anderen Stil. In der Messe entwickelt sich Daniel zum leidenschaftlichen Prediger, der von seinen eigenen Zweifeln und Ängsten spricht und das Weihwasser mit beiden Händen verspritzt. Vor allem aber ist er aufrichtig.
Ich bin ein Mörder. Ihr habt richtig gehört. Ich habe getötet. Ich habe in Gedanken getötet. Es geschah durch mein Versäumnis.
Gesprochen wird in diesem Film nicht viel. Und die wunderbar genau komponierten Bilder des 39-jährigen Regisseurs Jan Komasa ließen sich auch ohne Ton verstehen. Komasa arbeitet mit Licht, mit Atmosphären, Stimmungen. Da ist die matte Lichtstimmung des alten Pfarrhauses erfüllt vom Staub und von der Routine des alten Pfarrers. Da sind die hellblauen Augen des jungen Geistlichen, der draußen im Sonnenlicht zu den Klängen seiner Musik tanzt. Bartosz Bielenia spielt ihn charismatisch und introvertiert, als Sinnsucher, aus dem immer wieder das Ungestüm der Jugend hervorbricht. Dieser falsche Geistliche tut genau das Richtige. Er begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Er sucht das Gespräch mit der Dorfjugend, die sich rauchend, trinkend und kiffend die Zeit vertreibt und ganz ähnliche Musik wie der Pfarrer hört.
Alles klar. Was denn? Ist doch ein ganz normales Thema.
Das muss jeder für sich selbst rausfinden, denke ich. Ich kenne mich da nicht aus.
Na gut, aber wie halten Sie es denn mit der Versuchung? So als Priester, Pater. Sie wissen schon, Pater.
Daniel legt sich mit dem Bürgermeister des Dorfes an, einem reichen Mann, dem es gar nicht passt, dass der junge Pfarrer mit seinen radikalen Predigten die Gespenster der Vergangenheit hervorholt. Daniel erfährt, dass das Dorf seit einem traumatischen Ereignis in eine seelische Erstarrung gefallen ist. Vor einem Jahr starben bei einem Unfall 7 junge Menschen. Seitdem verschanzt sich die Gemeinde in Schmerz, Hass, Schuldzuweisungen. Er beginnt, die Verkrustungen zu lösen, mit einer unorthodoxen Mischung aus Schreitherapie, Gesprächen und pragmatischer Psychologie.
Schließen wir die Augen und strecken die Hände in ihre Richtung. Vielleicht spüren oder hören sie uns. Vielleicht vermissen sie uns auch. Vielleicht brauchen sie eine Umarmung. Es ist in uns. Reichen wir ihnen die Hände und einatmen, ausatmen. Ausatmen. Einatmen und dann lassen wir alles raus.
Ja, nochmal. Jugendliche Lebensgefühle, archaische Muster, tiefe Religiosität, die neu beseelt werden muss. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, spielen auch die Liebe und das Begehren eine Rolle in diesem ruhigen, schönen Film über den Glauben. Wird Daniel, der falsche Pfarrer, auffliegen? Irgendwann ist das nicht mehr so wichtig. Denn dieser Hochstapler hat sich und uns allen gezeigt, dass zu glauben in einem ganz elementaren Sinne zu vertrauen bedeutet.
Falscher Priester, echter Glaube. Katja Nikodemus über Corpus Christi, der heute im Kino anläuft. Sie fühlen sich übersehen und übergangen und machen ihre Notlage heute in der FAZ öffentlich. Autorinnen und Autoren, die für die Bühne schreiben. Das sind nicht nur DramatikerInnen mit ihren ganz aktuellen Stücken, sondern auch all diejenigen, die zum Beispiel Shakespeare neu übersetzen oder eine Romanvorlage bearbeiten. Ihre Tantiemen seit Mitte März liegen bei 0 Euro, weil ihre Einnahmen direkt abhängen von der Zahl der verkauften Karten. Und weil die Theater derzeit nur etwa ein Fünftel ihrer Plätze überhaupt vergeben dürfen, haben die Autorinnen auch künftig plus ein Fünftel ihrer normalen Einkünfte. Welche Regisseurin, welcher Schauspieler würde unter solchen Bedingungen überhaupt die Bühne betreten? Über die Lage der BühnenschriftstellerInnen habe ich gesprochen mit Annette Reschke vom Verlag der Autoren, einer Expertin auf diesem Gebiet, und sie zunächst gefragt, ob sie das Tantiem-Modell mal so erklären kann, dass es auch Laien verstehen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Lassen Sie uns das konkret machen. Wenn Sie heute Abend ein Stück anschauen würden in Ihrem Theater, das nicht von Goethe, Schiller oder Kleist stammt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, Sie sagten es schon, dass es von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren geschrieben oder, wie zum Beispiel Shakespeare, von zeitgenössischen Übersetzerinnen und Übersetzern übersetzt wurde. Das Recht, das Stück aufzuführen, holen die Theater sich bei den sogenannten Bühnenverlagen ein, von denen sich die allermeisten BühnenschriftstellerInnen vertreten lassen. Davon gibt es über 60, die etwa 20.000 UrheberInnen vertreten. Und es ist ein ganz altes, traditionsreiches Gewerbe. Manche von uns sind fast 200 Jahre alt. So, jede Aufführung wird entgolten natürlich. Dafür erhalten die BühnenschriftstellerInnen einen Anteil am Erlös aus den Eintrittskarten. Und das Berufsrisiko besteht darin, wenn man denn einmal ein Stück beim Theater untergebracht hat, das ist natürlich die erste Hürde, die man nehmen muss, das Berufsrisiko besteht darin, dass die Inszenierung durchfallen kann beim Publikum und nur wenig besucht wird und nach 8 Vorstellungen wieder abgesetzt wird. Aber das Gute kann auch sein, dass die Inszenierung sehr erfolgreich wird, 40 Mal gespielt wird, 100 Mal gespielt wird, ausverkauft ist. Und diese Balance, die stellt dieses Berufsrisiko dar. Und das ist nicht mehr kalkulierbar seit eben Mitte März.
Der Vorstellungsausfall damals und bis heute anhaltend hat ja die gesamte Branche getroffen. Aber wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht die Lage genau eben dieser BühnenschriftstellerInnen?
Naja, die BühnenschriftstellerInnen sind ja freie Künstler. Genau wie andere freie Künstler, zum Beispiel Gastschauspieler, hat dieser Vorstellungsausfall sie ganz direkt im Portemonnaie getroffen. Sie haben von jetzt auf gleich tatsächlich nichts mehr verdient. Und nur mal um eine Größenordnung zu nennen, nicht allein in unserem Verlag sind in der ersten Phase des Lockdowns von 13. März bis 19. April an die 300 Vorstellungen ausgefallen, für die unsere Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer Tantieme erhalten hätten. Und das ist natürlich dramatisch. Aber, das haben die drei Autorinnen heute in ihrem Artikel geschrieben, dieser Umstand galt nicht nur für sie, galt für viele andere Branchen auch. Dessen sind sie sich auch sehr bewusst.
Jetzt hat ja die Politik viel Geld gegeben, auch für die Kultur, auch für Solo-Selbstständige. Warum können die Autorinnen trotzdem, sagen sie, fielen durch alle Maßnahmen, Garantien und Schutzschilde durch?
Weil die städtischen, staatlichen und Landestheater, denen die Bühnenschriftstellerinnen ihre Werke sozusagen verkaufen, dort wird das gespielt, weil die keinen Zugang haben zu den Töpfen des Neustaatskultur. Die sind ausdrücklich sogar ausgenommen, bis auf einen Topf, der sich mit den Digitalisierungsmaßnahmen beschäftigt, den man dann auch als Landestheater, Staatstheater oder städtisches, kommunales Theater anstechen kann.
Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, Annette Reschke, warum zumindest diese öffentlich geförderten Theater, von denen Sie gerade sprechen, die zwar auch keine Einnahmen hatten, aber die ja trotzdem weiter Geld bekamen, davon nicht was abgegeben haben, also als freiwillige Kompensation sozusagen an die Autorinnen und Autoren?
Ja, die Frage kann man sich stellen. Dazu muss man aber wissen, dass auch die Theater wirklich in Not sind. Und diese Not wird einfach nach unten durchgereicht, wenn man das mal so sagen kann. Die Einnahmeverluste der Bühnen sind erheblich. Und Töpfe, aus denen man die kompensieren kann, haben sich nicht aufgetan. Jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Das heißt nicht, dass nicht am Anfang wenigstens doch einige rühmliche Ausnahmen es gegeben hat, in denen Theater zum Beispiel für Vorstellungen, die anberaumt waren und die auch schon teilweise in den Vorverkauf gingen, aber auch manche, die noch nicht in den Vorverkauf gingen, wenigstens anteilig bezahlt haben. Aber das ist eine verschwindend geringe Minderheit. Und ich muss sagen, auch in den Gesprächen mit den Bühnen wird auch mir klar, das Geld ist einfach nicht da. Und deswegen gibt es jetzt die Forderung nach einem Bundesfonds.
Diese Forderung haben in ihrem Appell, ich will die Namen zumindest einmal wenigstens nennen, Christoph Magnusson, Ingeborg von Sado und Ulrich Hub lanciert. Wie lautet jetzt Ihr Appell, Frau Reschke?
Mein Appell geht an Bundesfinanzminister Scholz und Kulturstaatssekretärin Grütters. Hören Sie auch den Bühnenautorinnen und Bühnenautoren zu. Sie sind wesentlich für die großartige deutsche Theaterlandschaft. Und sie müssen jetzt diese Durststrecke der öffentlich verordneten Publikumsbeschränkung überleben. Und dafür brauchen sie eine staatliche Aufstockung ihrer Tantiemen, da weder die Theater noch ganz offenbar Bund, Länder und Kommunen dies aus eigener Kraft leisten können.
Annette Reschke war das, Lektorin für Theater beim Verlag der Autoren, zur Lage der BühnenschriftstellerInnen. Nach Erfurt, wo sich heute eine neue Initiative, fast möchte man sagen noch eine Initiative, für ein weltoffenes Thüringen vorgestellt hat. Sie schreibt sich so wie High Welt mit H und I und diese beiden Buchstaben stehen aber für Historikerinnen und Historiker, die sich zusammengetan haben und nicht nur aus dem universitären Bereich. Ziel ist es, der Geschichtsverdrehung oder Geschichtsleugnung von rechts, den nationalistischen Provokationen und dem gezielten Missbrauch von Geschichte durch falsche Fakten etwas entgegenzusetzen. Die Initiative lädt alle Geschichtsinteressierten ein, sich zu engagieren und will auch Anlaufstelle für Bildungsinstitutionen sein. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat sich im Vorfeld umgehört und die Vorstellung der Initiative für uns verfolgt.
Sie haben Monate an der Kooperation zwischen akademischen Historikern, Bildungsträgern, lokalen Initiativen und Museen gearbeitet. Konkreter Anlass für den Zusammenschluss war die Wahl des liberalen Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten durch AfD, CDU und FDP im Februar dieses Jahres, berichtet der Lateinamerika-Historiker Sebastian Dorsch.
Für uns als Historiker war es klar, wir können das so nicht stehen lassen. Denn es wurde in dieser Debatte immer wieder und immer verstärkter, auch mit historischen Baustein immer wieder gearbeitet, wir seien etwas Besonderes, wir seien etwas Einzigartiges. Das deutsche Volk wurde konstruiert auf eine Art und Weise, wie wir es als HistorikerInnen hier in Erfurt nicht stehen lassen konnten und wollten.
Und so steht am Anfang der Initiative eine Resolution für ein weltoffenes Thüringen. Für die Achtung der Menschenwürde, für Vielfalt, für einen sensiblen Umgang mit der Sprache sprechen sich die Unterzeichner unter anderem aus. Nun haben bereits im April dieses Jahres zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald Historiker, Politiker, Lehrer und hunderte Bürger die Thüringer Erklärung unterzeichnet, die sich gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus wendet und sich zum Erhalt der Demokratie bekennt. Es stellt sich die Frage, was die Initiative Historiker für ein weltoffenes Thüringen da hinzufügt, was sie über das rein Deklatorische hinaus vorhat. Für Annegret Schüle, Kuratorin des Erinnerungsorts Topf und Söhne in Erfurt, liegt die Antwort auf der Hand.
Wir lernen einfach mehr Leute, zum Beispiel jetzt von der Uni kennen. Ja? Und das sind Wissenschaftler, die habe ich, weil sie lateinamerikanische Geschichte erforschen und unterrichten, bisher überhaupt nicht gekannt. Und es bringt auch einfach mehr Unterstützung für die Arbeit. Wir machen zum Beispiel viel Projekte zum Antisemitismus. Wir machen wissenschaftliche Veranstaltungen. Wir brauchen ja alle immer noch mehr Energie in unsere Systeme, weil wir oft kleine Teams sind. Ja. Und dann können wir uns, glaube ich, gegenseitig wirklich unterstützen und mehr Leute erreichen, weil wir ja auch ein unterschiedliches Zielpublikum haben.
Auch Kerstin Möhring erhofft sich neue Impulse von der Vernetzung. Sie ist Lehrerin für Deutsch und Kunst. Seit den 90er Jahren erforscht sie die jüdische Geschichte in ihrer Südthüringer Heimat, gestaltet Ausstellungen und hält Vorträge auch zur Symbolik der Rechtsextremen heute.
Die Vernetzung könnte zum Beispiel bringen, dass ich, wie das glaube ich auch schon stattfindet, Jugendliche, insbesondere in meinem Fall, sich an mich wenden, dass ich Arbeiten betreue, dass ich Gespräche führe, dass ich Vorträge halte, dass ich Vernetzungen auch wiederum herstellen kann für Jugendliche, um für dieses Thema zu sensibilisieren und eben diesen zunehmenden Rechtsextremismus, den wir ja verzeichnen, auch wirklich was entgegenzusetzen.
Es haben sich bereits institutionenübergreifende Arbeitsgruppen gebildet, etwa zur Geschichte des Rassismus, des jüdischen Lebens, der Migration, der DDR, die zum Beispiel Experten mit Schulen und Vereinen zusammenbringen wollen, erläutert Alfred Bax vom Kulturrat Thüringen.
Ich rede mit beiden Seiten und die Schulen sagen immer, es wird uns nichts Passendes angeboten oder wenn dann zu Zeiten, wo wir nicht können. Und auf der anderen Seite sagen die Historiker, ich komme zu euch und biete euch alles an, aber ich schicke das rein und ich bekomme keine Resonanz. Ich weiß nicht, über welchen Weg ich mich wenden kann. Wir werden bestimmt nicht was komplett Neues entwickeln, aber vielleicht neue Wege eröffnen.
Omar Kamil, der zurzeit Geschichte Westasiens an der Uni Erfurt lehrt, hat ebenfalls schon sehr konkrete Pläne.
Im arabischen Erinnerungskultur steht Kolonialismus oder die Erfahrung mit dem Kolonialismus im Mittelpunkt. In Deutschland ist der Referenzrahmen dagegen die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Daher planen wir jetzt eine Initiative, die wir gemeinsam mit Schulen realisieren wollen. Und geht es darum, sozusagen Zugänge zu diesem Thema Kolonialismus und Antisemitismus zu finden, jenseits von Konflikt und Konkurrenz.
Die Historiker für ein weltoffenes Thüringen haben sich heute vorgestellt. Hunderte haben bereits ihren Aufruf unterzeichnet, viele die Pressekonferenz zum Auftakt besucht. Dies könnte mehr als nur ein Startversuch sein.
Henry Bernhard berichtete aus Erfurt. Früher wurde man gemobbt oder gedisst oder öffentlich an den Pranger gestellt. Schönes altmodisches Wort, keine schöne Handlung. In Zeiten von Social Media und der kollektiven Empörungslust via Shitstorm ist daraus eine Kultur geworden, die vielleicht eher als Unkultur zu beschreiben wäre. Die Cancel Culture beschreibt zunächst einmal das Phänomen, missliebige Meinungen oder die ganze Person, die sie geäußert hat, zu canceln, zu löschen, was vornehmlich im Netz passiert, aber auch weitreichende soziale Folgen haben kann. Die Cancel Culture ist auch deshalb so umstritten, weil Minderheiten sie als legitimes Mittel betrachten, sich Gehör zu verschaffen und nicht als Zensur oder Beschränkung der Meinungsvielfalt. Gecancelt wird dabei nicht selten die Kultur selbst, wie Katharina Wilhelm berichtet, die am Beispiel USA die Debatte nachzeichnet.
I'm going to live through this and when it's all over, I'll never be hungry again. No, not any of my food.
Der Hollywood-Klassiker vom Winde verweht. Er wurde gecancelt. Oder präziser, der Film wurde zunächst vom Streamingdienst HBO Max von der Plattform runtergenommen und durch einige Hinweise ergänzt. Nämlich, dass der Film aus dem Jahr 1939, der zur Zeit des Bürgerkrieges in den 1860er Jahren in den Südstaaten der USA spielen soll, Sklaverei verharmlose.
Who says it's quitting time? I said it's quitting time. I'm the foreman. I'm the one says when it's quitting time of terror.
Schwarze versklavte Menschen würden als dümmlich und folgsam dargestellt, ihre weißen Sklavenhalter als nobel und gütig. Eine rassistische Verzerrung der Geschichte. Der Vorwurf, dass der Film rassistische Elemente in sich trage, ist nicht neu. Doch durch die Black Lives Matter-Proteste und den Fokus auf den Rassismus in den USA hat die Diskussion um Vom Winde verweht und viele andere Filme und Bücher wieder an Fahrt aufgenommen. Cancel Culture sei ein Mittel, das vor allem für Minderheiten, Menschen ohne eine starke Lobby in der Gesellschaft, helfen könne, sich Gehör zu verschaffen, sagt Medienwissenschaftlerin Meredith Clark von der University of Virginia, dem Sender CBS.
I would say that cancel culture can be effective.
So können sich normale Menschen ein Stück Macht zurückerobern. Aus Sicht vieler konservativer Amerikaner ist Cancel Culture kein Hilfsmittel für Minderheiten, sondern ein Druckmittel der Linken. Auch Präsident Donald Trump hat sich wiederholt kritisch dazu geäußert.
Cancel Culture, driving people from their jobs.
Cancel Culture, Menschen aus ihrem Job zu vertreiben, Andersdenkende beschämen und Gehorsam zu fordern von allen, die da nicht zustimmen. Das ist die Definition von Totalitarismus und hat keinen Platz in den USA.
And it has absolutely no place in the United States of America.
So Trump Anfang Juli. Doch auch in liberalen und linksgeprägten Kreisen wird über Cancel Culture debattiert. Das Magazin Harper's Bazaar beispielsweise veröffentlichte einen offenen Brief, in dem Wissenschaftler und Autoren wie zum Beispiel J.K. Rowling, Salman Rushdie oder auch Daniel Kehlmann ihre Sorge äußerten, die Debattenkultur in den USA sei in Gefahr. Der Mitautor des Briefes, Thomas Chatterton Williams, sagte dem Radionetzwerk NPR: Wir hatten das Gefühl, dass da ein Klima der Zensur entstanden ist, in dem Autoren und Künstler eingegrenzt werden, in dem, was sie sagen, denken und fühlen dürfen. Einen Niedergang der Debattenkultur beklagt auch die nigerianische Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, die in den USA lebt und als Sprachrohr eines neuen Feminismus gilt. Sie hatte in einem Interview gesagt, dass es einen Unterschied gäbe zwischen Transfrauen und biologischen Frauen und daraufhin viel Kritik auch in den sozialen Medien erlebt.
Of course I couldn't possibly be suggesting that trans women are not part of feminism, which apparently had been how it had been.
Natürlich meinte ich damit nicht, dass Transfrauen nicht zum Feminismus gehören. Ich habe nur nicht die richtige Sprache dazu gewählt. Die Linke ist gewillt, eine komplexe Wahrheit auszuschließen. Ich musste mir auf einer öffentlichen Bühne 30 Minuten lang anhören, dass ich Transfrauen damit töte, kein Mitgefühl hätte. Die Antwort ist keine Debatte, sondern dich stumm zu machen. Und das finde ich problematisch.
And I find that very troubling.
So Adichie in einem Interview mit dem Magazin The New Yorker. Die Debatte um Cancel Culture zeigt sehr deutlich, wie tief die Gräben in den USA sind. Nicht nur zwischen linksliberal und rechtskonservativ, sondern auch inmitten der eigenen Reihen.
Katharina Wilhelm berichtete. Büchner-Preisträgerin ist sie schon, die Schriftstellerin, um die es jetzt geht, in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, und wenn man so einen Preis hat, dann kommen meist noch einige dazu, zum Beispiel dieser, der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor 2021. Er geht an die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Die 59-jährige Autorin werde für ihren feinen Humor gewürdigt, der als Haltung zur Welt und Quelle der Einbildungskraft ihrem einzigartigen Werk zugrunde liegt. Das teilte die Stiftung Brückner-Kühner heute in Kassel mit. Der Preis soll am 27. Februar nächsten Jahres im Kasseler Rathaus verliehen werden. Nach Erkenntnis der Bundesregierung ist der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny vergiftet worden. Dass Menschen zum Schweigen gebracht oder verängstigt werden in Russland, ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Das sagt Sergei Medvedev im Deutschlandfunk Kultur. Der Politikwissenschaftler ist Vorstand der Dekabristen, eines Berliner Netzwerks von Aktivisten, Künstlern, Politologen zur Förderung der Zivilgesellschaft in Osteuropa.
Ich sehe, dass die Zivilgesellschaft in Russland wächst, dass die Unzufriedenheit wächst und dass die Menschen mehr vom Regime Putins verstehen, wie das Regime funktioniert, wer sind die wichtigsten Akteure. Andererseits, es herrscht auch eine gewisse Selbstzensur in der Gesellschaft. Viele haben Angst, sich kritisch zu äußern in sozialen Medien, weil selbst für einen relativ harmlosen Post oder Retweet kann man auch jetzt mit Bußgeldern rechnen und in manchen Fällen sogar mit Haftstrafen,
sagt Sergei Medvedev. Das Berliner Zeughaus, das zentrale Ausstellungsgebäude des Deutschen Historischen Museums, muss für Instandsetzung und Erneuerung der Dauerausstellung voraussichtlich zwischen Mitte 2021 und Ende 2025 geschlossen werden. Während das Zeughaus nicht zugänglich ist, bleibt aber der moderne Peibau mit Wechselausstellungen und eigens kuratierter Ausstellung zur deutschen Geschichte weiterhin geöffnet. Es besteht Sanierungsbedarf an der Klimatechnik in den Ausstellungsbereichen. Und rasch noch diese Meldung, erst die Absage der Kunstmesse Art Basel und jetzt wird auch deren Ableger in Miami wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht stattfinden. Die Kunstmesse in Florida muss abgesagt werden.
Und das war Kultur heute. Gleich nach den Nach uns folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Und darin geht es unter anderem auch nochmal mehrfach um den Fall Nawalny. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend Karin Fischer.